Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe, gut erkennbar im Hintergrund von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 10. Mai 2024. Der Spider-Man und Tintin sind jetzt ausgewechselt worden. Wir sehen wieder die Tintin-Rakete aus Schritte auf dem Mond, eine wunderbare Ikone der Popkultur, sozusagen ein Flugkörper, der symbolisiert hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde unsere Fähigkeit, hoffentlich immer wieder abzuheben und sicher zu landen. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Ich darf Sie heute auf einen besonderen Gesundheitsschuh hinweisen. Kibun ist ein genialer Schuh, der in der Ostschweiz entwickelt wurde und zum größten Teil hier vor Ort produziert wird. Wer kennt sie nicht? Beschwerden beim Gehen oder beim Stehen. Es zwickt da und dort. Rücken- und Knieschmerzen oder Probleme an der Achillesferse werden durch das falsche Schuhwerk ausgelöst und weiter verstärkt. Abhilfe schafft eine Schuhtechnologie, die der Thurgauer Karl Müller Senior der Natur abgeschaut hat. Er war in jungen Jahren selber von Schmerzen am Bewegungsapparat betroffen. Linderung verschaffte ihm das Gehen auf den Lehmböden südkoreanischer Reisfelder. Diesen federnd elastischen Gang hat Müller in seine Schuhsohle übertragen. Kibun ist ein typisches Schweizer KMU, produziert einen großen Teil seiner Schuhe in Sennwald im St. Galler Rheintal und überzeugt durch seine Qualität und die wohltuende Wirkung seiner Produkte. Weitere Informationen über den Schweizer Gesundheitsschuh gibt es unter www.kibun.swiss, www.kibun.swiss. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Und jetzt kommt gleich ein Hinweis in eigener Sache. Große Diskussion der Weltwoche in Bern am Rande der eidgenössischen Session unserer Räte am Mittwoch, dem 29. Mai 2024. Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr im Restaurant zum äußeren Stand. Thema: frisch vom Bauernhof. Frisch vom Bauernhof. Die völlig unterschätzte Bedeutung von Landwirtschaft und Detailhandel für das Leben in der Schweiz von heute. Hier geht's also ums Eingemachte, um das, was wir jeden Tag zu uns nehmen, wie es auf den Teller kommt und eben wie in der Schweiz frisch vom Bauernhof über den Detailhandel letztlich in die Haushalte unsere Grundversorgung, unsere Ernährung sichergestellt wird. Mit prominenten Diskussionsteilnehmern: Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes, Jerome Meyer, Country Managing Director Aldi Swiss AG, und Renzo Blumenthal, Landwirt und ehemaliger Mr. Schweiz. Als Moderator wirke ich, Chefredaktor und Verleger der Weltwoche. Würde mich freuen, wenn Sie da dabei sind. Wir werden natürlich Substanz liefern, Gehalt, Bodenständigkeit, Anschauung aus der Praxis, aber auch die Heiterkeit, der Humor darf nicht zu kurz kommen. Selbstverständlich sind Sie herzlichst eingeladen zu einem Apero im Anschluss an die Veranstaltung. 29. Mai 2024. Melden Sie sich an unter weltwoche.ch/esskultur. Nochmals weltwoche.ch/esskultur. Esskultur, also von Essen. So, noch ein Korrigendum. Ich habe in meiner letzten Sendung gesagt, dass Damian Müller, der FDP-Ständerat, ein Mandat übernehmen hätte wollen bei einer Krankenkasse. Das ist falsch. Er wollte Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Luzern werden. Aber eben diese Pöstchenjägerei ist zunehmend in der Schweiz verpönt. Das wichtigste politische Thema in der Eidgenossenschaft gegenwärtig ist das Stromgesetz. Das ist das Aktuellste, es steht zur Diskussion, zur Abstimmung am 9. Juni. Das Stromgesetz, es wird vertreten vom SVP-Bundesrat Albert Rösti. Er hat sich auch als Parlamentarier stark gemacht für diesen Schulterschluss, kann man sagen, zwischen bürgerlich und links. Aber Je länger nun die Auseinandersetzung mit diesem Stromgesetz andauert, desto kritischer werden die Befunde. Zuletzt hat sich Andreas Züttel zu Wort gemeldet, der ETH-Professor, mit ganz scharfen Beanstandungen. Vor allem hat er gesagt, dieses Stromgesetz, und ich teile diese Auffassung, ist ein Etikettenschwindel. Es gibt vor, die Stromversorgung sicherzustellen, aber das ist nicht der Fall. Die Stromversorgung wird nicht sichergestellt, denn dieses Stromgesetz setzt vor allem auf Flatterstrom, auf den nicht stabilen Strom. Und man gaukelt ihnen vor, Etikettenschwindel 2, dass auch die stabile Wasserkraft da massiv ausgebaut würde. Das stimmt aber nicht. Die Wasserkraft wird stiefmütterlich behandelt, stattdessen werden eben die sogenannten erneuerbaren Energien hochgefahren gemäß dem linksgrünen Zeitgeist in Bundesbern. Dieses Gesetz ist ein Etikettenschwindel. Es versucht, Ihnen etwas vorzugaukeln, was nicht ist. Es gibt vor, eben die Stromversorgung sicherzustellen. Das ist explizit nicht der Fall. Da können Sie unabhängige Experten zu Rate ziehen, wie etwa den ETH-Professor Andreas Züttel. Und zweitens kostet dieses Stromgesetz Milliarden. Und für diese Milliarden, das sind Subventionen für die sogenannten erneuerbaren Energieträger, für den Flatterstrom, für Solarzellen und Windkraftanlagen, die ohnehin unsere schöne Schweiz mit ihrem knapp bemessenen Raum verschandeln. Nein zum Stromgesetz. Und ich fürchte, das könnte zu einer Art Waterloo werden für den SVP-Bundesrat Albert Rösti, der sich so eingesetzt hat für dieses Gesetz, auch als Nationalrat. Er hat immer versucht, hier mit den Linken zusammenzuwirken. Es gab damals schon erhebliche Kritik an ihm aus der Partei, und man beanstandet insbesondere auch die antidemokratischen Tendenzen in dieser Vorlage, denn es wird ja den Behörden leichter gemacht, bestimmte Zonen, bestimmte Entscheidungen einfach top-down von oben nach unten durchzukämpfen. Die Einspruchsrechte sind zwar noch da, aber sie werden unschweizerisch zurückgefahren. Also es gibt in diesem Gesetz auch eine problematische Dimension der Nicht-Demokratie. Wir bemühen uns allerdings, den zuständigen Bundesrat Albert Rösti hier einmal vors Mikrofon zu bringen, damit er dagegenhalten kann, damit er mal seine Sicht auf dieses Gesetz hier darlegen kann. Sind wir gespannt. Meines Erachtens sind wir gut beraten, es abzulehnen am 9. Juni. Unfassbar, was da in den USA passiert. Ich schaue mir die Schlagzeilen an diesem Porno-Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump. Die Medien ergehen sich da in Beschreibungen von Details, weil dieser Pornostar, diese ominöse Stormy Daniels, jetzt erzählt, wie sie Sex gehabt habe mit dem ehemaligen Präsidenten in der Missionarsstellung. Weil das ist sozusagen jetzt das Niveau der amerikanischen Innenpolitik. Und wissen Sie, was dieser Prozess für mich letztlich aussagt? Das ist das Symptom einer Politik, die gnadenlos verfolgt jeden, der von außen kommt und es wagt, das Establishment zu kritisieren. Das ist das, was Donald Trump passiert. Die enorme Dämonisierung durch die Medien, also die haben den ja in Grund und Boden sturmreif zu schießen versucht. Das ist ja seit seiner im Grunde Kandidatur vor 8 Jahren ist das der Fall. Also man schießt auf den unablässig, und gleichzeitig bäumt sich da auch der ganze Justizapparat gegen den ehemaligen Präsidenten auf. Und für mich wirkt das Ganze wie eine politische Hexenjagd. Man versucht da denjenigen, der von außen kommt, eben den Nicht-Establishment-Politiker, den Nicht-Berufspolitiker, mit allen Mitteln fertig zu machen. Und das sind beunruhigende, das sind alarmierende Zustände da in der größten Demokratie, in der nach Eigendeklarierung ja auch stärksten und mächtigsten Demokratie der Welt, wenn in den USA ein Quereinsteiger dermaßen fertig gemacht wird, ist das ja immer auch die Botschaft an andere, die vielleicht darüber nachdenken, in diese Politik hineinzukommen. Also für mich ist die Botschaft hier, dass die US-Politik ein abgeschotteter Bereich ist, sozusagen eine eigene Machtsphäre, und wehe all denen, die es wagen, die Kreise der etablierten Politiker zu stören. Dann wird das ganze Leben, alles, was sie schon einmal in ihrem bisherigen eigenen Dasein vielleicht auch mal falsch gemacht haben, das wird aufs Gnadenloseste gegen sie verwendet. Und die Medien, die ein bisschen unabhängig sein sollten, sind es überhaupt nicht. Sie machen da vollständig mit. Kiew ruft Ausland-Ukrainer zurück. Ja, Präsident Zelensky findet keine Soldaten mehr. Bin sicher, der ETH-Stratege Markus Keup wird auch in dieser Aktion den unumstößlichen Beweis für die Siegesgewissheit der ukrainischen Seite in diesem Krieg diagnostizieren. Ich verfolge diese Einseitigkeit auch mit großer Sorge. Die Dämonisierung Russlands, die Dämonisierung Putins geht weiter. Ich lese beispielsweise im Tagesanzeiger von heute einen Bericht der einer deutschen Journalistin, die für den Tagesanzeiger schreibt. Die sind ja sehr eng zusammen damit der Süddeutschen Zeitung, einer sehr stark nach links ausgerichteten Zeitung. Und da heißt es, Putin hat die Schlinge um sein Land endgültig zugezogen. Endgültig zugezogen, also endgültig. Das kann ja sowieso nicht stimmen. Also Putin hat sein Land stranguliert gewissermaßen, ist das Bild, das hier evoziert wird, sei ein repressiver Unrechtsstaat, die Ideologie des imperialen Russlands. Das ist sozusagen die ideologische Formel, die ihnen täglich eingehämmert wird. Putin, der repressive Unrechtsstaat, endgültig zugezogene Schlinge und imperiales Russland. Ich habe mit einem Bekannten von mir in Moskau gesprochen, ein international tätiger Industriemann, der in Harvard studiert hat, auch an der Princeton-Universität in Amerika, der jetzt in der Pensionierung sich befindet, zuletzt in der Industrie gearbeitet hat, auch für westliche Unternehmen, wieder zurückgekehrt ist nach Russland. Er hat auch gearbeitet für Regierungen, etwa die Regierung Gorbatschow, für die Regierung Jelzin und für das erste Departement Putin, für das erste Kabinett Putin, muss ich sagen. Er war Berater in der Präsidialabteilung sozusagen, Redenschreiber und Assistent von Redenschreibern. Und er hat eben eine Ausbildung gemacht, eine diplomatische Ausbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika, bewegt sich aber auch oft in Deutschland, war auch schon in der Schweiz. Und ich habe ihn gefragt, wie schlimm ist jetzt eigentlich dieser Repressionsapparat in Russland, habe ihm auch da diese Schlagzeilen vorgetragen. Und mein Bekannter, das ist jetzt einfach eine Stimme, das ist auch nicht die absolute Wahrheit, er sagt mir, man dürfe das also keinesfalls überdramatisieren, was da in Russland passiert. Natürlich, es sei Krieg, es würde gestorben, die Unterstützung für den Präsidenten sei nach wie vor sehr groß und nach seiner Beurteilung würden in Russland jene tatsächlich Schwierigkeiten bekommen durch den Staat, die auf eine bösartige und ganz extreme Art und Weise die Regierung kritisierten. Das sei zwar nicht etwas Erfreuliches, aber eben in Kriegszeiten habe jeder Staat, er sehe das auch in den westlichen Staaten, die Tendenz, hier etwas autoritärer oder intoleranter gegenüber Dissidenten zu reagieren. Und ich will hier keinesfalls beschönigen oder wegreden, dass da in Russland unter Umständen Dinge passieren, die uns nicht gefallen, und das geht's mir nicht. Was mich stört an dieser Berichterstattung, in dieser Dämonisierung, ist eben die automatische Selbstheiligsprechung, die aus der Verteufelung der anderen Seite hervorgeht. Ich habe das mal so beschrieben, je mehr sie den anderen, je mehr sie den Putin verteufeln, desto schneller wachsen ihnen hier die Flügel am Rücken, die Engelsflügel. Und das ist das Problematische, dass wir uns hier wieder hineinsteigen in diese Kategorien von Gut und Böse, in diese religiösen Vorstellungen, geradezu auch eine neue Zürcher Zeitung, fast jeden Tag, ich habe, glaube ich, diesen Artikel angesprochen, auch wieder die Beschwörung des Bösen in der Welt, das Böse in der Politik, aber das Böse, das sind selbstverständlich natürlich nur immer die anderen. Und damit blendet man mit diesen religiösen, moralischen oder moralisierenden Begriffen, blendet man natürlich die konkrete Geschichte, beispielsweise des Ukraine-Kriegs, vollständig aus. Man schaut dann gar nicht mehr, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Was ist die Rolle des Westens? Was sind die diplomatischen Voretappen, die hier eine Rolle gespielt haben? Welche Rolle haben die Amerikaner gespielt? Wie sehen es die Russen? Wenn sie von Gut und Böse reden, von Zeitenwende, dann ist das wie wenn sie mit einer Planierraupe über das ganze Thema hinwegbrettern, Widerspruch nicht erlaubt, und jeder, der es dann doch noch wagen sollte zu widerreden, ist ja dann sozusagen auch reflexhaft automatisch ein Anwalt des Bösen. Und das ist eben etwas, was in einer liberalen Gesellschaft nicht passieren sollte. Wir sollten uns eben nicht diesen Kategorien von Gut und Böse ausliefern, sondern in einer liberalen Gesellschaft geht man davon aus, dass auch der Andersdenkende, auch der Gegner in dem Sinn das Recht hat, angehört zu werden und auch das Recht hat, fair beurteilt zu werden. Aber das ist bei uns nicht mehr der Fall und ganz verschärft sehe ich das, vielleicht komme ich in der internationalen Ausgabe noch drauf, ganz verschärft ist das der Fall in Deutschland. Ich meine, da ist ja die Propaganda voll am Durchschlagen, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich habe mir eine Dokumentation über Putin angeschaut, mit interessanten Leuten, aber eben komplett einseitig, nur Gegner. Man hat keine einzige Stimme zu Wort kommen lassen, die hier vielleicht eine etwas andere Sicht einbringt. Und das ist gefährlich, weil da findet dann eine Aufhetzung, eine Verhetzung gewissermaßen der Bevölkerung statt, und zwar durch das zwangsgebührenfinanzierte Fernsehen. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn es sozusagen zu einer schäumenden Stimmung kommt, auch zu einer zu diesem sanften Totalitarismus, wie ich das genannt habe, weil die Frage ist, wie sanft dieser Totalitarismus denn überhaupt noch ist. Zürcher Stadtrat rechtfertigt sein Vorgehen bei dieser Liegenschaft in Wittikon. Ich habe darüber gesprochen, da hat ja der Zürcher Stadtrat die Kantonalbank, glaube ich, aufs Übelste schikaniert. Die wollten da eine große Überbauung machen für x Millionen, über 200 Millionen, noch mehr, große Sache, 370 Wohnungen. Denen hat man Auflagen gemacht, um ihnen das zu vermiesen. Dann hat die Stadt Zürich das ganze Gelände gekauft und jetzt wird sie selber Bauherrin und baut dort 370 Wohnungen mit Sozialwohnungsanteil. Das ist die real existierende Nichtmarktwirtschaft in der Schweiz. Das sind also beunruhigende Zustände, die wir haben, aber eben der Stadtrat hat nun in einer Sitzung das alles gerecht fertig. Die NZZ, da musste ich schmunzeln, kritisiert die Demokratiesimulation in Brüssel durch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Gleichzeitig ist die gleiche NZZ der Sprachrohr jener, die die Schweiz an die EU institutionell andocken wollen. Also auf der einen Seite kritisiert man die Demokratiesimulation, auf der anderen Seite ist man unermüdlich dabei, die Schweiz dieser Demokratiesimulation in Brüssel zu unterwerfen. Also hier haben wir einen klassischen Fall von Doublethink, wie das George Orwell einmal formuliert hat in seinem Roman 1984. Doublethink, das ist, wenn Sie im gleichen Hirn oder in der gleichen Zeitung zwei sich diametral ausschließende Gedanken haben. Und bei der NZZ ist ja die Absicht, nicht die Meinungsvielfalt herzustellen, sondern die NZZ verfolgt ja im Unterschied zur Weltwoche den Anspruch, hier ein kohärentes, ein konsistentes Weltbild, einen Liberalismus vorzuleben, also sozusagen eine Linie vorzugehen, schöner oder richtiger zu denken. Und deshalb ist natürlich Doublethink im Grunde eine Art intellektuelle Schizophrenie, die hier aufgetan wird. Also hoffentlich lesen da die Inlandredaktoren auch die Berichte im Ausland über die Demokratie-Simulation in Brüssel. Riesiger Gotthardstau, Klimakleber haben sich da auf die Straße geleimt und gigantische Blechkolonnen dort wieder. Für mich kommt immer dann ein Gedanke hier auf. Ich sage mir dann immer, ich meine, um Himmels Willen, warum spielt unsere Politik diese offensichtlich hochbegehrte Nord-Süd-Achse nicht offensiver aus in den Verhandlungen mit der Europäischen Union? Offensichtlich ist die Schweiz ein unverzichtbarer Durchgangskanal für sehr, sehr viele Deutsche, die aus dem Norden durch unser Land brettern, um im Süden ins Land ihrer Sehnsüchte nach Italien zu kommen. Aber unsere Politik übergehemmt, sozusagen kernbescheiden bis zum eigenen Untergang, sind offensichtlich nicht fähig, diese Trumpfkarte in den Verhandlungen auszuspielen. Die Macht des Bösen und die Potentaten, wir haben bereits darüber gesprochen, und dann, glaube ich, war in der Nacht auf heute auch noch dieser European Song Contest, das habe ich mir nicht angeschaut. Das ist für mich auch etwas, was ich prominent ignoriere, denn ich lese in den Berichten über diesen European Song Contest immer nur, dass jetzt non-binäre Sänger dort sind, zum Beispiel ein Nemo aus der Schweiz, auch non-binär, und da dringt einfach die Verpolitisierung, die Verzeitgeistisierung aus allen Poren und das hängt mir zum Hals heraus. Ich will auch nicht Sport als politische Dauerberieselung oder Dauerbehämmerung, genauso wenig einen European Song Contest. Wenn es einen European Song Contest gibt, dann sollten die Teilnehmer nicht nach ihrer geschlechtlichen Orientierung ausgesucht werden, sondern nach ihrem gesanglichen und musikalischen Können. Offensichtlich ist das nicht mehr der Fall. Auch hier die Verabschiedung des Leistungsprinzips, die Verabschiedung des Liberalismus, die Verabschiedung des Wettbewerbs, nur noch dieser politische Zeitgeist, das ist wirklich zum Abwinken. Und deshalb verzeihen Sie, wenn ich Ihnen hier keine Siegesstatistiken durchgebe. Ich finde einfach bezeichnend und auch abstoßend, dass diese Wettbewerbe immer mehr im Zeichen dieser politischen Vereinnahmung stehen. Und damit schadet man letztlich auch dem Wettbewerb und allen Teilnehmern und auch der Sache selber. Weil es ist ja niemand gegen non-binäre Personen. Von mir aus dürfen die non-binären Personen machen, was sie wollen. Das ist ihr bestes Recht und niemand soll sie diskriminieren. Aber warum muss mir das zu jeder Tages- und Nachtstunde ins Hirn hineingedrückt werden, wie mit einer riesigen Tube? Das geht nicht. Das akzeptiere ich nicht. Das will ich nicht. Meine Damen und Herren, mit diesen nun doch etwas ungewollt und ungeplant emotionalen Worten verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem einen guten Start in den heutigen Freitag. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.